Sie hören den Kurier.
Der erste Bezirk ist ein Bezirk der Extreme. Er steht in der Auslage wie kein anderer. Diese Woche umso mehr. Jetzt ist nämlich fix, dass im Stadtzentrum bald ein Fahrverbot für Autos kommt. Wir schauen uns den Bezirk daher genauer an. Willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts Nur in Wien. Mein Name ist Christoph Schwarz. Im 12. Jahrhundert war der erste Bezirk noch nicht viel mehr als eine Burgsiedlung. Erst ab 1800 begann sich dort ein Zentrum zu entwickeln, das Anziehungskraft über die Stadtgrenzen hinaus hat. Seither spielt es sich dort ab. Sämtliche politische Institutionen und die Verwaltung haben hier ihren Sitz. Viele Firmen auch. Wenn in Wien demonstriert wird, dann meistens in der Innenstadt. Schicke Bars reihen sich an noble Boutiquen und auf den Gehsteigen davor Touristenmassen. Etwas stiller ist es dagegen in so manchem Wohnhaus. Die Bevölkerung des ersten Bezirks ist überdurchschnittlich alt. Und die Zahl der Bewohner, die schrumpft. Und das seit Jahren, während die meisten anderen Bezirke wachsen. Rund 16.000 Bewohner zählt die innere Stadt noch. Zu Spitzenzeiten waren es 73.000. Warum ist all das so? Wir haben darüber nicht nur mit dem Stadtforscher Martin Heintl gesprochen, sondern meine Kollegin Julia Schrenk hat sich auch vor Ort umgesehen und umgehört.
Die Idee ist sicher nicht schlecht, ob es tatsächlich für die Geschäfte so gut ist. Ich wage es zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
Frau Leschke kommt aus Purkersdorf zum Einkaufen nach Wien. Hier hat sie ihre Kosmetikerin. Ihr Auto parkt sie in der Parkgarage. Das Fahrverbot hält sie für gewagt.
Weil wenn man nur bei Leuten im ersten Bezirk wohnt, heißt das nicht, dass es ganz dick haben.
Was bedeutet es für die Wiener Innenstadt, wenn dort nur noch Anrainer, Lieferdienste und Taxis zufahren dürfen? Steigert das die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner oder gibt das der inneren Stadt den Todesstoß? Herr Zoltan arbeitet seit 40 Jahren im ersten Bezirk und betreibt auf der Wollzelle das Geschäft Teamwear.
Ich kann mich noch erinnern, wie die U-Bahn gekommen ist. Und ich weiß noch, wie die Kärntnerstraße in zwei Richtungen gefahren worden ist. Da war ich ein Kind. Ja? Und wie die U-Bahn gekommen ist, hat jeder gesagt, die Stadt wird sterben, wenn die U-Bahn kommt. Ja? Das ist nicht passiert. Ich glaube auch, dass diese verkehrsberuhigten Zonen im ersten Bezirk sicher gut sind. Ja?
Für die Bewohnerinnen und Bewohner kann das Fahrverbot mehr Lebensqualität bringen. Geschäftstreibende fürchten, dass Kunden ausbleiben.
Ich glaube eher, dass Wien im Laufe der Zeit wie ein Freilichtmuseum werden wird.
Die beiden Damen sitzen in einem Gastgarten am Stephansplatz. Früher seien sie öfters in die Stadt gekommen. Jetzt nur noch, wenn sie etwas zu erledigen hätten. Die Innenstadt sei zu teuer für jene, die hierher ziehen wollen. Und herausfordernd für jene, die hier leben.
Man kann zum Meindl am Graben gehen oder zum überkandidelten, weil das ist ja auch kein normaler Merkur, der Merkur dort. Ja, das ist ja alles viel teurer und viel. Und es ist ein großer Fehler, dass man die Leute nicht hineinzieht in die Stadt, sondern man sagt, bleibt's draußen, haben wir eh genug mit den Touristen, die Einheimischen sollen gefälligst woanders hingehen, ja. Geht's woanders einkaufen, ihr könnt ja auch auf die Mariahilferstraße gehen, ihr müsst ja nicht in die Stadt rein. Ja?
Ein paar Gassen weiter in der Rauensteingasse schupfen Liselotte und Franz Horvath gerade das Spielwarengeschäft ihrer Tochter. Das Fahrverbot ist auch dort schon ein Thema.
Für ein Geschäftsleid überhaupt.
Die Horvaths befürchten, dass ihnen Kunden ausbleiben. Mit der Verkehrsberuhigung haben sie ihre liebe Not. Und das, sagen die Horvaths, sagen sie als Urgrüne.
Aber irgendwas rennt schief bei dieser Verkehrsberuhigung. Ich weiß nur nicht genau, was. Wenn die Städte dann sozusagen tot wären. Weil
dann kommen nur mehr die Touristen.
Dann kommen dann nur mehr die Touristen. Und die jetzt die Burgen aus dem Burgenland, aus dem Weinviertel, aus dem Waldviertel, die kommen halt dann nicht. Aber die sind das, was dann interessant sind auch. Für die Geschäftsleute, fürs Essen gehen und so weiter.
Wie sich eine ausgestorbene Innenstadt anfühlt, das konnte man während der Ausgangsbeschränkungen merken. Das Leben kehrt nur langsam auf die Straßen zurück. Und der Handel, der hat nun Angst, dass das durch das Fahrverbot auch so bleibt. Wie Rainer Treffelig, Obmann der Sparte Handel in der Wiener Wirtschaftskammer, sagt.
Jetzt sind die Betriebe massiv betroffen, gerade in der Wiener Innenstadt. Tourismusverluste, keine Arbeitnehmer, die im Bezirk arbeiten, weil sie im Homeoffice sind. Also querbeet, Konsumunlaune, also wirklich eine herausfordernde Situation. Und da braucht man eigentlich Perspektive und keine Verunsicherung. Und wir brauchen jetzt einen positiven Weg, wir brauchen einen Aufschwung und nicht den nächsten Nackenschlag.
Treffelig ärgert, dass nun mit einer Hauruck-Aktion an der Innenstadt herumgebastelt wird. Dahinter steht wie immer eine zentrale Frage. Wem gehört die Innenstadt? Den Bewohnern, allen Wienern oder gar den Touristen?
Ich glaube, wir können stolz sein auf die Wiener Innenstadt, weil anders als in vielen Großstädten oder Hauptstädten dieser Welt ist, haben wir ein lebendiges Zentrum. Und das haben wir. Wir haben tolle Kultur, Städten im ersten Bezirk. Wir haben eine sehr fußläufige, überschaubare Innenstadt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut und da beneiden uns viele Großstädte. Aber ich glaube, der erste Bezirk ist einfach etwas, was für ganz Wien steht, wo auch die Überlappungszonen mit den anderen Bezirken nicht isoliert zu sehen ist. Sagen, okay, ich mache nur was für den ersten und alles andere ist mir egal. Also es ist schon etwas, was weit über die Bewohner hinaus strahlt für ganz Österreich. Es ist eines der Hotspots und der größten touristischen Zentren und Wirtschaftszentren von ganz Österreich.
Was man an diesem Punkt auf jeden Fall sagen kann, die Innenstadt, so wie sie jetzt ist, die wird es wohl nicht mehr allzu lange geben. Und das ist auch gut so, sagt der Stadtforscher Martin Heintl von der Uni Wien.
Das ist der erste und richtige Schritt in diesem Zusammenhang. Weitere sollen und werden vermutlich auch folgen. Ich erinnere an Planungen und Umsetzungen, die Marie-Hilfer-Straße betroffen haben beispielsweise, was auch viele Gegenstimmen im Vorfeld gegeben hat, die es jetzt in der Form sicher nicht mehr gibt. Im Gegenteil, nachdem die Marie-Hilfer-Straße in der Form fertig war und gestaltet wurde, wollten alle anderen Bezirke auch eine Begegnungszone und vom erstmaligen Unwort Begegnungszone wurde Begegnungszone zum Modewort und zur Gestaltung. Und ich denke, dass hier die Wege auch weiter beschritten werden.
Tourismus, Wohnen, Arbeiten. Die Wiener Innenstadt, die lebt von diesem Mix.
Ich denke, das Funktionieren einer Innenstadt ist durch Vielfalt geprägt. Wohnen, Arbeiten, Leben, Tourismus, Aufenthalt, temporärer Aufenthalt. Hier ist auf eine gewisse Ausgewogenheit zu schauen. Wenn wir international uns Städte anschauen, die sehr stark mit Tourismus konfrontiert sind, auf der einen Seite davon leben und profitieren, auf der anderen Seite dadurch auch aber natürlich sukzessive Probleme generieren. Ich nenne Barcelona oder Venedig beispielsweise. Bei diesen Beispielen gibt es schon restriktive Beschränkungen, auch was Tourismus betrifft. Hier hat Wien eine eigentlich sehr kluge Strategie gewählt in der letzten Zeit, wo dezidiert, das war noch vor Corona-Zeiten, nicht auf billig Flugtourismus gesetzt wird, um noch mehr Menschen jetzt hier in Umlauf zu bringen, sondern darauf zu achten, dass hier eine gewisse Ausgewogenheit auch für die Zukunft angestrebt wird.
Aber welche Bedeutung hat ein Zentrum für eine Stadt wie Wien überhaupt?
Eine Innenstadt ist ein lebendiger Ort der Begegnung. Das heißt, wir wollen uns bewegen können, wir wollen verweilen können, wir wollen Orte des Konsums, aber wir wollen auch konsumfreie Orte. Um das zu schaffen, braucht es Platz.
So alt die Innenstadt auch ist, sie bleibt in Bewegung. Ob die aktuellen politischen Pläne das Leben im ersten Bezirk nachhaltig verändern, das sehen wir in den nächsten Monaten. Und wie es zumindest den Bewohnern gefällt, das wissen wir vielleicht im Herbst, nach der Wienwahl. Bevor wir jetzt einen Ausblick auf jene Themen wagen, die uns in den kommenden Tagen noch beschäftigen, geht's schon mal ganz kurz ins Wochenende, und zwar mit unserem Kulturressortleiter Georg Leirer. Er hat sich umgehört, was ihr am Wochenende in Wien nicht verpassen dürft.
Ich melde mich live aus meinem Abstellraum, wo es zwar eine halbwegs gute Akustik für Podcasts gibt, aber natürlich keinerlei Entertainment-Möglichkeiten. Das war in Wien in den letzten Wochen nicht viel anders, das aber hat sich zum Glück jetzt ein bisschen geändert. Man kann wieder weggehen, zum Beispiel ins Theater in Spronsky und Grünberg, die hatten schon eine Premiere. Man kann aber vor allem ins Kino gehen, da tut sich vor diesem Wochenende noch einiges, das Filmfreunde freuen wird. Die kleinen Kinos haben wir schon ein paar Tage offen, darunter das Top-Kino, das Schikaneder, das Burgkino und das Admiral. Mit Spezialscreenings ist auch das englischsprachige Heiden-Cinema bereits unterwegs. Nun aber gibt es weitere gute Nachrichten. denn noch mehr Kinos sperren auf. Auf eine Kombination aus dem Programm vor der Schließung sowie neuen Filmstarts setzt man ab 19. Juni im Votivkino und im De France. Gezeigt werden unter anderem Die perfekte Kandidatin und La Vérité. Ebenfalls öffnen sich die Pforten des Gartenbaukinos. Dort spielt man unter anderem Die Sehnsucht der Schwestern Guzmão und Abel Ferraras Tommaso. Auch das Stadtkino sperrt auf. Den Auftakt macht, anlässlich der Black Lives Matter Proteste in den USA, ein Solidaritätsscreening von Robert Minervinis, What You Gonna Do When? The World's on Fire. Die Reinerlöse dieses Screenings sollen der Antirassismusarbeit von Sarah zugutekommen. Und das Filmcasino kehrt mit Filmen wie Die Donal, Elfie Semodan und The Farewell zurück. Ab 1. Juli startet Christian Petzolds Undine. Ein Wermutstropfen für Kinofans bleibt aber: der geplante großflächige Start des Cineplex-Kinos am 1. Juli wackelt. Denn es gibt einfach nicht genügend Blockbuster.
Auch ein Besuch im Gasthaus lohnt sich in den nächsten Tagen. Und zwar ganz besonders ab Dienstag oder Mittwoch. Denn da dürften die ersten Gastro-Gutscheine der Stadt bei den Wienerinnen und Wienern einlangen. Das Geheimnis um das Design des Gastro-Gutscheins ist mittlerweile gelüftet. Er ist hellrot. Einlösen kann man ihn jedenfalls bei mehr als 1000 Wirten, die sich für die Aktion angemeldet haben. In den nächsten Tagen sammelt die Stadt noch weitere Anmeldungen und dann werden die Gutscheine an 950.000 Haushalte ausgeschickt. Single-Haushalte bekommen ein Guthaben von 25 Euro, Mehrpersonenhaushalte 50 Euro. Übrigens, nicht einlösen darf man den Gastro-Gutschein für alkoholische Getränke. Und das, obwohl der Spritzwein ja als das inoffizielle Nationalgetränk der Wiener gilt. Und deshalb soll der städtische Wein jetzt auch Bio werden. Das Weingut Kobenzl produziert bereits seit 2015 naturnah. Nun stellt es die Produktion komplett auf Bio um. Für Landwirtschaftsstadträtin Uli Sieme geht damit ein Herzensanliegen in Erfüllung, wie sie sagt. Denn die Wiener Landwirtschaft setzt bereits seit den 80er Jahren auf Bioqualität. Wien und der Wein, das ist eine besondere Beziehung.
Wien hat zu Wein definitiv eine besondere Beziehung. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz logisch und nachvollziehbar, dass wir selbst ein Weingut betreiben, das eben jetzt Bio sein wird. Auch das passt sehr gut, weil der Anteil der Biobauern hat sich mehr als verdoppelt in den letzten Jahren. Und wir sind auch eins der größten Biogüter, das es in Österreich gibt.
An Qualität soll der Wein übrigens nichts einbüßen, wie die Stadträtin betont. Was aber trinkt sie selbst am liebsten? Weißer Spritzer oder doch Cola Rot?
Ja, weder noch. Pur.
Jetzt noch eine Meldung aus dem Sport. Die ehemalige Kapitänin des österreichischen Frauenfußball-Nationalteams hat einen neuen Job. Nina Burger ist jetzt sportliche Leiterin beim Frauenteam des Wiener Traditionsclubs Vienna. Die Rekordtorschützin ist in dieser Funktion dafür zuständig, den Frauenfußball sportlich zu entwickeln. Das war's auch schon wieder von mir. Jetzt kommt noch mein Kollege Dieter Schmäler mit dem Wort des Tages.
Word. Und jetzt kommt das B. Und das B, das führt mich zu dem innigst geliebtesten Wort, bakschirlich. Da rätseln viele, woher kann das kommen, was kann das bedeuten? Bakschirlich heißt gar nichts Sexistisches, bezieht sich aber meistens auf ein hübsches Mädchen, junges Mädchen, kann auch ein kleines Dirndl sein, niedlich, süß, herzig. Ja, aber warum bakschirlich von Bakschisch? Aber überhaupt nicht. Bakschirlich ist eine Verballhornung, würden die Deutschen sagen, von beigeschirrlich und kommt aus dem Ferkerwesen. Wenn eine Stute gefohlt hatte, hat man ihr Kleines neben ihr laufen lassen. Eingespannt, das musste nicht ziehen, das Fohlen, ja, aber es war dabei, bei der Mama. Und wenn die Leute hingeschaut haben, haben sie gesagt, beigeschirrlich. Und daraus wurde bakschirrlich auch ein Begriff, wenn man einem hübschen Mädchen nachschaut. Aber noch einmal, nichts Sexistisches.
Um wichtige Themen geht's heute auch in unserem Kurier Daily Podcast. Dort dreht sich alles um den heute vorgestellten Weltflüchtlingsbericht, der erneut mehr Flüchtlinge auf der Welt zählt. Meine Kollegen haben recherchiert, ob das Coronavirus, geschlossene Grenzen und Ausgangssperren die Menschen davon abgehalten haben, nach Europa zu kommen. Und ob wir jetzt im Sommer mit einer erneuten Flüchtlingsbewegung rechnen müssen. Das war's von uns für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns über euer Feedback. Abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir hören einander wieder am Montag. Bis dahin, genießt Wien.